Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo und herzlich willkommen zum Ding des Monats Februar 2022 und wie angekündigt oder fast angedroht in der letzten News-Folge haben wir uns heute nochmal einen Gast reingeholt, weil wir ein Thema haben, das sowohl den Michael als auch mich eher so peripher wahrscheinlich in unserer täglichen Arbeit tangiert. Aber ganz anders ist das bei Markus Stade, der uns ja auch häufiger in der News-Folge mit seinen Blogbeiträgen beglückt. Und der ist diesmal auch dabei. Deswegen begrüße ich ihn zuerst und er darf dann zum Michael weiterleiten, ausnahmsweise. Hallo Markus.
Hallo Markus, vielen Dank fürs Überleiten. Ich freue mich, dass ich wieder mal dabei bin. Ich habe mich nämlich gerade, als du die Einleitung gemacht hast, gefragt, wann war ich das letzte Mal bei euch zu Gast? Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es mal wieder geschafft habe oder dass ihr mich mal wieder eingeladen habt, so muss man es ja eigentlich sagen. Da frage ich mal gleich, Michael, weißt du denn, wann ich das letzte Mal bei euch war?
Nee, weiß ich nicht, aber das kann ich mal kurz nachgucken. Das kann er googeln. Genau. Hier ist Michael Janssen. Auf der Termfrequenzseite gibt es den Markus Stade nicht. Wann war das denn, Markus Bersch?
Ja, müsste irgendwie letztes Jahr gewesen sein, gefühlt.
Ne? Nein. Das war Januar oder Februar 2020.
Ja, gut.
Und zum Thema Firebase.
Also Thema wusste ich noch, Firebase, aber wann wusste ich nicht mehr. Durch dieses Corona-Loch im Kopf kommt einem das halt vor, wie ein Jahr her.
Genau, aber ich freue mich wirklich, dass ich wieder mal bei euch zu Gast sein darf. Ist ja immer, ihr wisst ja, Beyond Page Views ist eigentlich der Podcast, bei dem ich keine Folge verpasse, weil es immer so aufschlussreich ist.
Hast du uns schon
weil ihr immer meinen Namen erwähnt,
das bin ich auch immer drauf. Hast du uns schon auf Spotify bewertet?
Offen gesagt, ich höre es gar nicht auf Spotify, ich höre es immer auf der Termfrequenz Homepage, aber hol ich nach.
Okay. Bist du der Fangfrage gut ausgewichen?
Ja.
Weil wir nämlich noch nicht rausgefunden haben, wie das da geht. Aber um das Ding rund zu machen, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, es stand natürlich bei den meisten schon im Titel, wenn ihr euch diese Folge runtergeladen habt, aber was ist das Ding des Monats? Und wir hatten uns entschieden, relativ spontan, mal über dieses ganze Thema Machine Learning im Google Analytics Kontext oder im Web-Analyse-Kontext zu reden. Und das Ganze wollten wir versuchen, auch ein bisschen einsteigergerecht zu machen. Also erstens so schmackhaft, dass man da Bock drauf hat und dann eben auch so konsumierbar, dass auch der Nicht-Programmierer vielleicht da so ein bisschen seine Füße nass kriegen will. Das war so ein bisschen das Briefing und jetzt wollen wir sehen, wie gut wir da reinkommen in das Thema. Wie sind wir drauf gekommen? Eben auch hauptsächlich durch diesen durch das schleichende die schleichende Übernahme der Maschinen, wenn es darum geht, was passiert in Google Analytics 4 zum Beispiel. Wir haben da modellierte Daten drin. Das können wir uns gar nicht wegwünschen. Also wir können es forcieren vielleicht mit dem Consent Mode oder auch nicht, ist ein anderes Thema, wo wir auch gerne mal drüber reden können. Aber es gibt so oder so immer modellierte Daten und modellierte Conversion versus gemessene Conversions kann ich in Google Analytics 4 ja gar nicht mehr auseinanderhalten. Insofern Modellierung an jeder Ecke. Und die Frage ist, wie kann ich vielleicht selber auf Basis von welchen Daten und mit welchen Modellen oder mit welchen Werkzeugen versuchen, da mehr Kontrolle reinzubringen, indem ich eben nicht so eine riesige Blackbox habe. Es kommt ja aus Machine Learning sowieso immer etwas raus, wo ich nicht im Detail verstehen muss, wie es funktioniert. Aber wenn ich selber die Parameter definieren kann, anhand derer die Maschine jetzt versucht, mir irgendwie eine Vorhersage zu machen, wenn es Prediction ist, oder mir irgendwelche anderen Dinge wie Clustering oder was auch immer, da kommen wir bestimmt gleich noch dazu, was machen die Maschinen überhaupt für uns. Wenn ich selber die Parameter bestimmen kann, habe ich zumindest mal, wie sagt man immer so schön, ich habe die Illusion der Kontrolle. Und das ist doch fein.
Okay. Ja, Illusion der Kontrolle ist super.
Okay, was ist denn das minimale Setup, was ich brauche, damit ich überhaupt anfangen kann? Markus Stahl.
Genau. Also, im Endeffekt ist es gar nicht so viel, was ich brauche, weil alles kriege ich mehr oder weniger für den Einstieg als Open Source oder in der Google Cloud, ja, oder auch in der Azure Cloud, aber bleiben wir mal in unserem Kontext vielleicht in der Google Cloud. Weil ich habe entweder, wenn ich mit Web-Analyse-Daten arbeite, Markus hat das ja gerade auch schon erwähnt, ne, in Google Analytics 4, da kommen Predictive Metrics, da kommt Consent Mode, die Modellierung von Conversions. Wichtig ist, wenn ich mit eigenen Daten arbeiten will, brauche ich erstmal Rohdaten. Also ich brauche aufbereitete Daten. Jetzt habe ich Google Analytics 4, also nehme ich meinen BigQuery-Export und habe dort meine Daten. Und der erste Schritt ist ja immer, ich überlege mir erstmal, ist meine Datenqualität eigentlich ausreichend? Ja, und das ist ja der eigentlich wichtige Punkt, weil wenn meine Daten natürlich schlecht sind, dann bringt mir der beste Machine Learning Algorithmus nicht. Das ist, glaube ich, das, was man immer verstehen muss oder das man immer im Hinterkopf behalten muss. Ne, hau ich in so einen Algorithmus einfach Blödsinn rein, kriege ich am Ende noch mehr Blödsinn raus.
Also Shit in, Shit out gilt auch hier.
Das gilt eigentlich, also überall.
Können wir das nicht?
Ja, sag mir, wo es nicht gilt. Nein, aber ich meine, wie du vorhin gesagt hast, ich habe ja eine Blackbox. Ja, ich arbeite mit Algorithmen, die, klar, wenn ich tief in dem Thema drin bin, die ich verstehe und bei denen ich weiß, was da passiert, aber der Punkt ist ja, dass ich es eigentlich einfach haben möchte, um mit Machine Learning zu arbeiten. Ja, und wenn ich dann natürlich einfach mal Sachen reinhaue und sage, nee, irgendwie der Algorithmus macht das schon durch Zauberhand und ich bekomme dann was Tolles raus, so funktioniert es halt nicht. Dann kriege ich halt mehr Blödsinn raus, was ich reingeworfen habe. Das heißt, hier die Aufbereitung, deswegen sagt man ja auch so im Data Science-Bereich, 80% der Zeit investiert man eigentlich in saubere Daten. Da muss man hinkommen. Ja? Das heißt, kriege ich meine Daten aus Google Analytics 4 in einer sauberen Art und Weise raus, ist das fein. Habe ich sie in der Datenbank irgendwo drin, dann sind sie auch fein. Und muss mich natürlich auch intensiv erstmal mit den Daten beschäftigen. Also ich muss auch die Daten an sich verstehen. Und dann fange ich ja an und sage, okay, gut, und jetzt suche ich mir die passenden Tools raus, mit denen ich arbeiten kann. Und da gibt es ja eine relativ breite Palette. Ne? Man kann mit RStudio und dann Packages wie H2O relativ einfach Machine Learning Algorithmen auf bestehende Daten anwenden. Oder, ich meine, Google ist ja dazu übergegangen, quasi alle mehr oder weniger Cloud-Produkte mit Machine Learning Algorithmen zu versehen. Ich kann Machine Learning in der AI-Plattform oder Vertex AI, wie es jetzt heißt, nutzen. Ich kann direkt im BigQuery Machine Learning nutzen, nicht immer alle Algorithmen, aber ich habe dort ein relativ breites Set an Tools zur Verfügung. Und das heißt, ich muss mir überlegen, wie will ich damit arbeiten? Will ich es auf meinem Rechner haben oder will ich es in der Cloud? Nehme ich A, nehme ich Python als Programmiersprache oder nehme ich vielleicht auch direkt nur SQL? Und dann muss ich mir überlegen, welche Algorithmen brauche ich? Also was will ich machen?
Ja, muss ich da nicht viel früher ansetzen? Weil ich glaube, dieses was will ich machen, ist doch eher schon die wichtigste Frage an sich. Ne? Also wenn es irgendwas gibt, wo Machine Learning und Testing sich überschneiden, ist, man muss mit dem Ziel anfangen. Ne? Ich muss wissen, was ich ja überhaupt rauskriegen will, bevor ich anfange, mich damit zu befassen. Ich fürchte, das ist für die meisten so eine Hürde. Wenn man nicht weiß, was man damit machen kann, wenn man die Werkzeuge nicht kennt, weiß man auch nicht so richtig, was man sich hinten raus wünschen kann.
Wenn man es als linearen Prozess sieht, ja. Also sage ich, gut, ich will das und das machen und so geht mein Prozess dann einfach linear durch. Aber meistens ist das ja kein linearer Prozess, sondern es ist ja der Prozess, den wir immer haben. Ne? Ich mache was, ich evaluiere das, ich teste das, schaue mir die Ergebnisse an und dann fange ich wieder von vorne an. Wenn man sich dem Thema maschinelles Lernen nähert, das erste Mal, macht es hier vielleicht auch mal Sinn, einmal ohne konkreten Use Case, zum Beispiel reinzugehen und sagen, okay, schaue ich mir mal eine lineare Regression an oder schaue mir mal ein K-Means Clustering an, um einfach mal zu verstehen, was passiert da dann. Aber klar, also wenn ich dann zum Schluss wirklich mit was arbeiten will, Use Case ist immer relevant.
Ja. Ja, die Frage, wo ist der ideale Einstieg? Ne? Also gucke ich mir als erstes sowas an wie, also ich gucke als erstes in den Werkzeugkasten. Ne? So, was ist da drin und wozu dient das? Das ist ja eine Möglichkeit, dass ich sage, so ich verschaffe mir erstmal einen Überblick. Mhm. Was gibt es überhaupt für Machine Learning-Algorithmen und was sind deren üblichen Anwendungszweige? Dann sollte ich mir vielleicht als nächstes, also jetzt aus meiner Laiensicht betrachtet, sollte ich mir vielleicht was aussuchen, was ich möglichst einfach nutzen kann. Damit sind wir bei deinem ganzen Infrastrukturkram. Muss ich jetzt hier irgendwie gleich in die Cloud wandern oder kann ich hier ist vielleicht auch hürdenfreier erstmal, ne? Muss ich mir jetzt ein Google Cloud Projekt anlegen? Muss ich jetzt hier unbedingt Rechnungsdaten hinterlegen? Muss ich diesen BigQuery-Export überhaupt machen, um irgendwie mit was arbeiten zu können? Oder gibt es andere Wege, um die Füße irgendwie nass zu kriegen? Ne? So, und dann ist ja vielleicht der Google Analytics 4 BigQuery-Export gar nicht das Beste, um es da anzufangen. Ja. Wir haben ja selber auch schon mal drüber geredet, wie man auch mit Google Analytics, Universal Analytics mit ein paar zusätzlichen Dimensionen eigentlich auch Rohdaten sammeln kann, wie man die auch exportieren kann und so. Vielleicht kann man darauf vielleicht irgendwie was machen, keine Ahnung. Aber das jetzt nur mal, damit man irgendwie versucht, die Hürden so niedrig wie möglich zu halten. Und ich glaube, für die meisten Leute ist schon das Eintragen eines Rechnungskontos in der Google Cloud Plattform ist schon eine Hürde, weil entweder muss ich da was von der Firma eintragen, da muss ich den Leuten erklären, wofür, und die wollen wissen, was kostet das, und ich weiß es einfach nicht. Dieser Free-Tier ist nicht greifbar für die Leute, ne? Die haben halt immer Angst, ich schalte das jetzt ein und dann liest man irgendwo, jemand hat irgendwo was falsch gemacht, den BigQuery hat 15.000 Euro gekostet.
Zack.
Ja? Ja, so. Also deswegen ist das auch schon eine Hürde, ja? So, das sage ich jetzt mal so aus meiner Sicht, ne? So, das sind alles Sachen, die sind bei dir mehr oder weniger schon vorausgesetzt, dass man irgendwie eine Cloud-Infrastruktur nutzen kann oder Rohdaten zur Hand hat. Ich glaube, da fangen für viele Leute schon die Hürden an.
Ja, es gibt ja zwei Wege. Du kannst ja sagen, komm, ich nehme RStudio, das kann ich mir frei runterladen, lad mir die neue Version von R runter und fang dann an, mit freien Bibliotheken da zu arbeiten. Es gibt ja zum Beispiel, ich habe es vorhin schon erwähnt, H2O AI. Das hat halt eine Community Edition,
die kann ich direkt laden. Für diejenigen, die parallel einfach mitgoogeln, das heißt H2O auf Deutsch.
Ja, genau,
ich sage H2O.
Ja, ja, verstehe ich. Ich gehe davon aus, wir haben den, Entschuldigung, bitte.
Alles gut.
Ja, wir werden Links in den Shownotes haben und ein paar Stichworte und so.
Ja. Perfekt, perfekt. Und damit kann ich ja das, dafür brauche ich ja nutzen nur meinen Laptop, und der muss nicht mal sonderlich viel Rechenpower besitzen, um dann was zu bekommen. Der Vorteil ist allerdings, wenn ich es in der Cloud mache, gerade in der Google Cloud, dass ich halt ein paar Sample-Datasets dabei habe. Ja? Da habe ich halt die Google Analytics, Universal Analytics Sample-Daten. Oder ich habe, das finde ich immer so ein schönes Beispiel, ich glaube, das nutzt Google auch selbst in den Tutorials für BigQuery Machine Learning, die Daten für Fahrradausleihstationen in London. Ja? So, wo man dann Cluster machen kann. Das ist halt das Schöne, weil ich arbeite auf demselben Dataset.
Normal. Also lass uns die Hürden doch jetzt gleich schon mal abbauen. Fangt einfach in der Cloud an, fangt mit Sample-Daten an. Ihr müsst selber keine eigenen BigQuery-Daten erheben, um die Füße nass zu kriegen.
Genau.
Ja, so. Und ihr müsst noch nicht mal mit Analytics-Daten arbeiten, wenn ihr nicht wollt, weil es gibt jede Menge Beispiel-Datasets. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht.
Genau.
Und solange man sich darauf bewegt und auch mit irgendwelchen Beispielen, die es ja auch zuhauf gibt, erstmal versucht, irgendwie da einzuarbeiten, dann ist nach meiner Erfahrung, kann man da nicht die nennenswerten Rechnungen kreieren.
Nein, also Machine Learning in der Cloud kostet ein bisschen mehr als das normale Durchsuchen von irgendeinem Terabyte, aber mal ganz offen, man sieht ja vorab, wie viel Daten da durchlaufen, ne? Ja. Dann sollte man
wenn
halt vielleicht
wenn ihr es aktiviert habt, doch erstmal, was sind es, $300 frei?
Genau.
So, also es gibt sowieso den Free-Tier und alles, was darüber hinausgeht, wird von diesen $300 erstmal abgerechnet. Insofern muss man sich jetzt nicht diese Riesensorgen machen.
Genau.
Man kann natürlich auch da immer noch einen Data Studio Report auf 3 Terabyte laufen lassen und dann kostet das halt Geld, weil das irgendwie abgerufen wird. Aber das ist ja nicht die Regel. Wenn man sich an die Dinge hält, die man jetzt im Rahmen dieses Machine Learning Ausprobierens machen möchte, ist man, glaube ich, relativ safe. Können wir uns darauf einigen?
Bin ich komplett bei dir.
Wunderbar.
Und wie gesagt, die andere Option wäre, du nimmst RStudio, du nimmst H2O und du lädst dir deine Datasets selber runter. Da hast du ja, wenn du so mit Machine Learning anfängst, hast du ja immer so deine Standard-Datasets wie diese Hello World-Geschichten, die man da in der Softwareentwicklung kennt. Da gibt es ja sehr, sehr schöne Datasets. Das können wir vielleicht auch noch in den Shownotes verlinken.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ein paar Quellen für offene Datasets, die packen wir vielleicht mit rein, weil das ist eine gute Sache.
Genau, und dann kannst du ja so ein Dataset einfach runterladen, zum Beispiel zur Klassifikation von verschiedenen Pflanzenausprägungen, also von einer Art verschiedene. Du siehst, ich bin nicht in der Pflanzenbiologie zu Hause.
Nein, ist aber egal. Ja. Wenn du A nimmst, sind die sogar schon drin. Da gibt es diese Iris-Datenbank und so weiter.
Genau.
Das ist alles schon da.
So. Das heißt, das ist ja eigentlich so ein Ding, bei dem du anfängst und dann gehst du weiter und holst dir halt die passenden Algorithmen. Das heißt, du sagst, okay, was brauche ich jetzt? Und da kommt für mich erst bei den ersten Schritten der Use Case. Ja, später sagst du dann, ja, okay, also was ist der Use Case, und ich gehe über den Algorithmus und gehe zu den Daten, zum Säubern der Daten. Aber das ist ein Ich glaube, wenn für das Anfangen erstmal ein bisschen mit diesem Dataset, mit dem iOS-Dataset rumspielen oder eben mit den Datasets, die in dem Public Sample von BigQuery drin sind. Das wäre für mich der erste Schritt, bevor man dann wirklich sich über Use Cases Gedanken macht, weil ich so ein bisschen immer das Gefühl habe, wenn man sich über Use Cases viele Gedanken macht, ohne dass man vorher schon mal so grob verstanden hat, wie einfach es eigentlich ist, dann ja, zerdenkt man quasi dieses ganze Konstrukt. Oder würdet ihr das nicht so sehen?
Doch, schon. Ne? Aber deswegen habe ich gedacht, ich spiele jetzt hier mal denjenigen, der diese üblichen Bedenken und warum fängt man nicht an. Ne? Man muss halt immer irgendwo anfangen. Jetzt genau. Hat man ja vielleicht schon mal ein paar Bedenken zerstreut. So, dann gucken wir doch mal in den Werkzeugkasten. Was gibt's denn da?
Genau. Ne, so perfekt. Und dann hast du ja, wie du vorhin schon gesagt hast, du hast ja zum Beispiel in BigQuery, hast du einen eingeschränkten Set an Algorithmen zur Verfügung. Ja, da ist auch alles, was da so ein bisschen unter Machine Learning läuft, ist auch nicht immer Machine Learning, wenn man ganz ehrlich ist, weil da ist halt auch eine lineare Regression oder eine logistische Regression dabei. Das ist ja kein Machine Learning, das ist ein statistisches Verfahren. Ja, also meine lineare Regression, ich pinsel mir meine Datenpunkte und dann finde ich eine Linie, die diese in irgendeiner Art und Weise wieder abbildet und ich meinen Fehler dabei minimiere.
Ja, das gab es schon immer.
Das wollte ich sagen, ne?
Ja. Aber die Anwendungsfälle und die Art und Weise, wie ich es nutze, sind ja dann schon wieder vergleichbar. Insofern, deswegen steckt es nicht umsonst vielleicht im gleichen Werkzeugkasten.
Ja, aber auch hier wieder der Punkt, und da kommen wir dann auf den nächsten Schritt. Also das heißt, ich sage, ich möchte lineare Regression haben, dann bin ich dabei und sage, ich predikte etwas, was ich auf dieser linearen Linie, also was ich auf linearen Linie hervorragend, was ich auf dieser Linie abtragen kann, zum Beispiel eben, ich predikte den Revenue. Dafür müssen aber das ist dann meine abhängige Variable von zwei unabhängigen Variablen, dann muss ich aber eben auch verstehen, ja, okay, die müssen in einem Zusammenhang stehen. Also die müssen in einem linearen Zusammenhang stehen. Sonst kriege ich da wieder Blödsinn raus.
Das und ist der Punkt, ne? Das ist das, wo ich die Parallelen halt sehe, so zur vernünftigen Hypothesenfindung halt im Testing, ne? So, ich kann entweder versuchen alles Mögliche und dann schaue ich, was da rauskommt, dann habe ich zufällig was gefunden, aber ich muss ja eigentlich wissen, welche Dinge, die ich selber auch in der Hand habe, ne, also an denen ich was verändern kann, welche von denen glaube ich, dass davon eben irgendwie der Umsatz abhängt, damit ich mit dieser Regression überhaupt was anfangen kann.
Genau, und das
ne?
ist aber...
Das kann das Wetter sein, ne? Weil es ja immer so gern genommen wird. Ja. Das kann aber eben auch ganz andere Dinge sein, nämlich wie oft ist mein Kram irgendwie out of stock? Ja, so. Und die Leute würden gerne kaufen, können sie aber nicht. Ja? Ja? So. Das sind eben alles so Dinge, da steckt wahrscheinlich dann wirklich. Ja. Gibt's denn da irgendwie so einen Satz von guten Beispielen, wo man sagen kann, ich will es jetzt nicht selber rausfinden, woran zum Beispiel so eine vernünftige oder belastbare Projektion von Umsatz abhängt oder nicht? Was sind so die typischen Einflussfaktoren?
Ja,
gibt da Tipps? Das wäre geil.
Gibt es. Lass mich aber kurz noch den einen Satz beenden zu linearer Regression.
Entschuldigung.
Es tut mir leid. Nein, aber hier ist ja dann quasi ja wieder der Punkt, weil das Anwenden dieses, zum Beispiel der linearen Regression, einfach, das ist ja meistens nur eine Zeile Code oder wenn ich es in BigQuery mache, ist es eine Zeile SQL Statement. Aber ich muss halt verstehen, dass das, was ich anwende, auch auf die Daten anwendbar ist. Ich muss halt davon ausgehen, dass es einen linearen Zusammenhang gibt. Wenn ich natürlich jetzt einfach nur zwei Sachen zusammenwerfe und versuche, darüber eine lineare Regression zu machen, ohne dass meine Annahmen bestätigt sind, kriege ich halt wieder Blödsinn raus.
Ja, das heißt, ja, aber ich dachte, da frage ich einfach mein Tool und dann kommt da so ein P-Wert raus und dann weiß ich, ob ich auf der richtigen Spur bin.
Ja, was sagst du, was rauskommen sollte, damit ich es auf der richtigen Spur habe?
Ey, keine Ahnung.
Ja, genau, ganz genau. Ja, genau, das ist ja genau wieder der Punkt, wo du sagst, ja, ich kriege dann irgendwie einen Wert und dann sage ich, ja, der Wert ist gut oder der Wert ist schlecht. Nein, ich muss halt dann schon verstehen, was der aussagt. Ja? Wie ist mein Fehler? Sind überhaupt die Daten, die ich reinwerfe, kann da überhaupt ein linearer Zusammenhang sein? Oder sind sie vielleicht sogar voneinander abhängig? Ja, was man auch immer mal wieder sieht, wo du sagst, ja, das ist klar, dass da eine super lineare Regression oder eine super, super Wert rauskommt. Aber
je mehr User ich habe, desto mehr Sitzungen habe ich.
Ja. Könnte man jetzt zum Beispiel so mal grob herleiten. Ja, so. Ja, ist halt, da musst du halt dann auch genau diese Annahmen treffen. Ja, das heißt, das kommt ja dann danach. Das heißt, du wirfst die Daten rein, du schaust dir das an und sagst dann, okay, und jetzt beschäftige ich mich mal mit der Evaluierung. Also was bekomme ich quasi raus? Ja? Welche Werte sollte ich mir in R-Square anschauen oder soll ich mir vielleicht lieber einen, andere Werte anschauen? Wie evaluiere ich mein Modell? Was bedeuten diese Werte da eigentlich? Ja? Wie streuen sich meine Werte? Das ist ja eine relativ wichtige Information auch, anstatt dass man sagt, okay, ich hab ein Modell, lass mal anwenden. Ja? Das sieht man halt auch immer wieder so ein bisschen.
Man muss kein Mathematiker oder Statistiker sein, um die Sachen bewerten zu können, sondern man kann es mit Common Sense und einer guten Anleitung oder?
Genau, man muss sich einfach nur mit den Bedingungen beschäftigen, die ein Algorithmus hat und sagen, okay, wie sehen so die wichtigen KPIs dann aus? Das ist wie in der Webanalyse. Ja? Und dann komme ich zu der Frage, die du gerade gestellt hast. Es tut mir leid, ja, dass ich da jetzt nochmal...
Ich hätte sie nicht vergessen, kein Problem.
Hervorragend. Nämlich Einflussfaktor. Ja, da reden wir ja auch drüber, ich werfe erstmal alles rein und möchte gern wissen, was ist wie wichtig, um zu meinem Ergebnis zu kommen. Und da gibt es ja auch ganz tolle Algorithmen und ich wende ja unglaublich gerne Random Forest an, weil das halt auch so ein wunderbarer Algorithmus ist, um genau sowas rauszufinden, bei dem es ja darum geht, ich baue im Prinzip einen Entscheidungsbaum auf und den würfel ich mir zusammen. Also ne, einfach random, ich habe eine Anzahl, ich habe verschiedene Werte, verschiedene Dimensionen, die werfe ich rein und sage, baue mir einen Entscheidungsbaum auf und schau, was als Ergebnis rauskommt. Und das macht bitte über einen... Macht das 1000 Mal oder macht das 5000 Mal oder wie tief oder wie hoch ein Baum sein soll. Und such mir einfach aus diesen zusammengewürfelten Bäumen den besten raus, der mit den Daten, die ich habe, gebaut wurde und mit den Daten, die ich auch dann habe. Also man macht immer so einen 80-20-Split zwischen Training und Validierung und Testing, das beste Ergebnis liefert. Und damit kann ich dann eben auch sagen, okay, welche Faktoren beeinflussen das, wie stark?
Okay, also für den Laien nochmal wiederholt, wenn ich nicht genau weiß, was habe ich da so an Abhängigkeiten überhaupt drin, nehme ich mir mein Ergebnis, wie zum Beispiel den Umsatz, nehme mir meine anderen Variablen, von denen ich denke, dass es davon abhängen könnte, wie irgendwelche Micro-Conversions oder sonst irgendwas, ja, schmeiß die alle irgendwie zusammen. Und dann kommt da am Ende irgendwo der wahrscheinlichste Pfad raus, anhand welcher von mir genannten Faktoren, welche da überhaupt einen Einfluss haben und welche nicht und welche den größeren und welche den kleineren haben.
Ja, idealerweise würde ich jetzt vielleicht nicht einen Umsatz nehmen, aber vielleicht zum Beispiel Käufer oder Nichtkäufer.
Ja, ja, und sagen, genau. Ja.
Genau.
Also ich brauche ein etwas binäreres Ergebnis hinten raus, damit ich damit arbeiten kann.
Eine Kategorie wäre halt ganz gut. Genau, eine Kategorie wäre ganz gut.
Und die Anzahl der Kategorien sollte auch möglichst überschaubar sein.
Wäre ganz gut.
Ne? Sonst ist Umsatz ist ja auch kategorisierbar in 10 Schritten.
Genau, aber es ist halt was anderes, ob ich 420,35 oder 420,34, dann sagt der Algorithmus halt nicht, oh, du bist nur 1 Cent daneben, sondern sagt daneben.
Das ist das, was ich meine. Ne?
Genau,
so,
ja.
Also die Kategorien sollten vernünftig sein. Und sowas wie Käufer, Nichtkäufer, ist was Binäres, das ist einfach. Das lässt sich auch einfach nachhalten.
Exakt. Genau, und dann ist halt super. Und dann sagst du, okay, welche Faktoren sind denn wichtig, zum Beispiel nimmst Micro-Conversions, dafür, dass ich dann meine Micro-Conversion habe. Ja, ja oder nein? Und da baue ich mir dann einfach aus meinen verschiedenen Micro-Conversions unglaublich viele Entscheidungsbäume auf und suche einfach den Besten raus, der mit das beste Ergebnis in der Vorhersage liefert.
Ja, also langsam entwickelt sich ein Fahrplan, glaube ich.
Ja, schon ein bisschen länger her. 2-3 Jahre könnte das dann locker her sein, ja, genau. Aber das Beispiel ist immer noch sehr, sehr schön, finde ich. Und da kannst du natürlich dann auch sagen, okay, und jetzt gib mir bitte für jeden dieser Entscheidungsbäume einmal die Gewichtung aus, damit ich weiß, wie wichtig ist denn überhaupt welcher Faktor. Ja. Und das ist halt natürlich eine schöne Sache. Und mit der kann ich mit relativ wenig Code kannst du sowas natürlich umsetzen.
Also ist so der grobe Fahrplan, such dir eine für dich möglichst hürdenfreie Startinfrastruktur aus, ob nun in der Cloud oder irgendwie was installiert ist und genau. Ob jetzt Python dein Ding ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber eben für R gibt es jede Menge Argumente und Anleitungen. So, fang damit an. Fang mit dem Dataset deiner Wahl an. So, es müssen nicht erstmal deine eigenen Daten sein. Fang mit dem Werkzeug deiner Wahl an. Und wenn dir lineare Regression zu wenig ist, dann wäre vielleicht Random Forest ein guter Startpunkt, wenn du einen entsprechenden Anwendungsfall findest.
Genau.
Also Random Forest. Und dann kommt irgendwann der Appetit auf. Und dann denkst du, boah, wenn ich das jetzt damit machen könnte, dann, oh, boah, und dann könnte ich ja mal, und wenn ich das jetzt mal durch einen anderen, und vielleicht kommen hier bessere Ergebnisse, so, und ja, wenn du an dem Punkt einmal angekommen bist, dann bist du, glaube ich, da, wo der Markus dich hinhaben will.
So könnte man das formulieren, ja, nein, aber genau das ist ja der Punkt, dass du sagst, komm, ich schaue mir das mal an, ich probiere Sachen aus und ja, ich kriege ein Ergebnis raus und ja, das Ergebnis macht auch Sinn, ich kann das Ergebnis nachvollziehen, ich kann es evaluieren, ich kann es auch optimieren, ja. Und ich komme nicht auf so einen Algorithmus, der sagt auch 50% liege ich falsch, 50% liege ich richtig, sondern ja, das passt schon. Und dann kommst du natürlich in die nächste Stufe, ja, und sagst, okay, gut, jetzt habe ich eine Klassifizierung oder ich habe andere Themen. Wie kann ich denn damit umgehen? Weil es wird ja häufig versucht, dann einfach Sachen überzuoptimieren. Ja? Das heißt, man wird dann einfach versucht mit. Und das ist immer das Schöne an der Cloud, muss man sagen. Du kannst mit purer Rechenpower quasi jedes Problem erschlagen. Ja? Und du hast sie halt zur Verfügung, wenn du es halt on-prem machst, also wenn du es bei dir auf dem Laptop laufen lässt, dann dauert es halt länger. Ja? Aber du kannst natürlich den Algorithmus so lange anpassen, bis er genau dieses Dataset, das du für das Testing und für die Validierung nutzt, vorhersagt. Das ist aber natürlich vielleicht gar nicht gut, weil er dann einfach überoptimiert ist. Ja? Und dann kommst du in den Punkt rein, bei dem du sagst, jetzt müsste ich mich damit beschäftigen, was sind denn die Best Practices? Ja? Ab welchem Punkt sollte ich aufhören zu optimieren? Bin ich an einem Punkt, an dem ich vielleicht lieber sagen sollte, boah, die Daten, die ich da reinwerfe, die führen nirgendwo hin. Das sind ja Erfahrungen, die man machen muss. Und dann bist du, glaube ich, schon ein bisschen angefixt. Ja? Und du sagst so, Machine Learning, ja, das ist, glaube ich, etwas, mit dem ich mich tiefer beschäftigen sollte.
Und in welchem Kontext brauche ich das am meisten? Also Prediction ist bestimmt ein Kontext, ne? So Vorhersagen von irgendwelchen Dingen, Einflussfaktoren von irgendwelchen Kampagnen auf Basis von Kampagnenergebnissen aus der Vergangenheit, in der Planung, solche Sachen. So, was haben wir noch?
Genau, aber das sind ja gar nicht so die großen Use Cases. Das finde ich unglaublich spannend. Aber weil du vorhin auch das Thema Wetter erwähnt hast. Ja, Wetter, unglaublich spannend. Welchen Einfluss hat das Wetter auf meine Käufer-Nichtkäufer-Entscheidung? Aber mal ganz ehrlich, also das Wetter kannst du halt nicht beeinflussen.
Nee
eben. Ne? Das heißt, du kommst dann an einen Punkt an, wenn du sagst, jetzt kümmere ich mich mal drum, wie kann ich denn nicht nur was vorhersagen, sondern wie kann ich was steuern? Und bei Steuern sind wir ja wieder in anderen Use Cases so ein bisschen, nämlich zum Beispiel in Vorhersagen von Traffic. Ne? Da hast du so klassische Arima-Modelle. Auch das gibt es mittlerweile in der Google Cloud, aber gibt es auch in schönen Packages für R oder für Python, bei denen ich auf einem, im Endeffekt, ne, Arima Auto-Regression Integrating Moving Average. Markus, das bedeutet?
Weil, keine Ahnung, hat irgendwas mit Durchschnitten zu tun?
Genau, hat was mit Durchschnitten zu tun, hervorragend. Bei dem du immer sagst, okay, ich nehme im Prinzip Trendlinien, versuche da Saisonalitäten etc. zu erkennen. Und zu sagen, okay, das ist eine tägliche, wöchentliche, monatliche, was auch immer Saisonalität. Und versuche einfach meine bestehenden Linien weiterzuzeichnen, um dann zum Beispiel Forecasts zu machen. Ne, über Traffic, über Revenue, über Sales, was auch immer. Und das sind ja eigentlich dann die spannenden Themen. Ne? Wenn ich einfach für morgen sagen kann, ich habe folgenden Traffic auf der Seite und ich habe folgenden Umsatz.
Ne? Ja, zumindest kann ich eine Erwartung dann.
Du kannst, genau.
Die Frage ist, habe ich in der Hand, was passiert und kann ich das auf Tagesbasis tatsächlich nachher wahrscheinlich nicht. Ja, aber bei, je nach Geschäftsmodell möglicherweise genau. Schon. Ja, so. Aber wenn ich jetzt halt weiß, diesen Monat bin ich bin jetzt schon halb durch den Monat und ich bin so weit off von meinem eigentlichen monatlichen Ziel, ja, was eigentlich hier rauskommen müsste. Spätestens dann muss ich ja mal handlungsfähig werden. Ja. Was ich vermeiden will, ist, dass die Leute denken, sobald Machine Learning Zahlen ausspuckt, muss ich jeden Tag darauf reagieren. Das ist ja gar nicht so.
Nein!
Ja,
nein.
So. Es geht ja darum, dass dir Zahlen zur Verfügung stehen, die du sonst nicht hättest. Mhm. Und idealerweise schaffst du dir Zahlen, die wie alles, und da sind wir wieder beim Thema Webanalyse, irgendwie für dich sich in Aktionen umwandeln lassen können müssen, weil sie sonst blödsinnig sind.
Genau. Und Markus, ich meine, du kommst doch auch aus dem Google Ads Bereich. Wenn du morgen eine Kampagne abschaltest, dann kriegst du doch auch weniger Traffic, oder? Das ist ja, es geht ja, das weiß ja Arima auch nicht.
Nee.
Eben, ne? Das heißt, du sagst halt, okay, gut, ich erwarte, wenn alles so bleibt, wie soll mein Trend werden?
Ja, Mensch, jetzt haben wir die Outbrain-Kampagne, die 3 Jahre lief, abgeschaltet. Warum habe ich denn da jetzt einen Ausreißer?
Ja, genau.
Ja, nee, klar, gut.
Ja, also, so. Aber was du natürlich, das ist natürlich immer eine schöne Sache. Also das heißt Forecasting, Traffic, Revenue, kannst du auch ein Forecasting für Kampagnen Spendings machen, ne? Das ist natürlich auch eine relativ schöne Sache. Und
ich kann doch bestimmt auch Zielgruppen bilden damit, oder?
Ja, da wollte ich gerade den Übergang schaffen. Ich wollte nur kurz noch erwähnen, was natürlich auch schön ist, so bei Arima und darauf basierende Modellen. Du kannst natürlich dann auch so Saisonalitäten wie Weihnachten, Ostern, Feiertage etc. mit abbilden, wenn du die entsprechenden Daten zur Verfügung hast, ne? Das ist natürlich auch nicht ganz so unspannend. Und worauf du ja hinaus willst, ist ja zum Beispiel auch Segmentierung, ne?
Genau. Ja?
So, ich möchte einfach User nach verschiedensten oder nach mehreren Kriterien in Gruppen einteilen.
Und dann, Google Analytics 4 macht das ja für mich zum Beispiel, ne? Die machen mir ja jetzt plötzlich meine maschinengelernten Zielgruppen von Leuten, die wahrscheinlich mal was kaufen und so. Und das kann ich selber machen? Schaffe ich das?
Ja, schaffst du. Also ich meine, was Google Analytics 4 macht, mit dem, du meinst ja die Predictive Metrics hier für Purchases und
es gibt auch diese Audiences, die da jetzt auch schon gebildet werden können auf dieser Basis.
Genau. Ne? Ja, aber da hast du ja den Punkt, dass du sagst, ne, nagel mir nicht drauf fest, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das ja so, wenn ich jetzt die Purchase Probability nehme und darauf eine Audience bilde, dann ist es ja so, dass die letzten 28 Tage muss der User aktiv gewesen sein und dann gibt es die Probability für die nächsten 7 Tage. Und was ich ja exportieren kann in diesem Segment, ist ja nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der User das Ganze, dass der User kauft, sondern ich kann quasi die Perzentile, also sagen wir mal, die oberen 10% dieser User kann ich dann in das Segment reintun. Ne? Das ist ja nochmal was anderes, als ich dann vielleicht auch mit Rohdaten machen kann, wenn ich dann sagen kann, okay, gut, ich gruppiere quasi mit zum Beispiel ein K-Means-Clustering, wenn man, das gibt's, wird in BigQuery Machine Learning unterstützt, gibt auch noch vielleicht ausgefeiltere Modelle für R und Python, kann ich einfach sagen, okay, gut, ich habe einen User, der hat folgende Eigenschaften und jetzt nehme ich viele dieser User und diese Eigenschaften trage ich einfach in meinem Koordinatensystem ab und jetzt suche ich einfach meinetwegen 3, 4, 5, 6, 7 Gruppen an Usern. Was der Algorithmus macht, ist ja relativ einfach und aber auch genial. Ja? Er sucht einfach Zentren und sagt, okay, jetzt minimiere ich für bestimmte Gruppen einfach die Abstände zum Zentrum. Und diese Zentren sind dann einfach eine Anzahl von Usern, die bestimmte Eigenschaften gemeinsam haben. Das kann zum Beispiel ein Customer Lifetime Value sein, das kann eine Kaufwahrscheinlichkeit sein, das können verschiedenste andere Themen sein. Und die kann ich dann natürlich automatisiert gruppieren und kann sie dann natürlich auch weiter verwenden.
Aber das kann ich dann ja nach meinen eigenen Regeln machen.
Genau.
So, ich kann die ganzen Rahmenbedingungen und Parameter abstimmen, zum Beispiel mit der von mir bekannten durchschnittlichen typischen Dauer von so einem Erstkontakt bis zum Kauf nachher zum Beispiel. Ich kann Leute, von denen ich weiß, die brauche ich da gar nicht drin, kann ich von vornherein raussegmentieren. Ja, so und all diese Überschneidungen und so, das ist dann halt, also worauf ich hinaus will, auch wenn es Machine Learning ist und ich nicht wirklich genau nachvollziehen kann, warum zum Teufel ist der jetzt da in dieser Gruppe und der nicht oder sowas zum Beispiel, kann ich mich eben besser darauf verlassen, dass diese Gruppenbildung mehr anhand der Parameter abgestimmt ist, von denen ich denke, dass die für mein Geschäft die relevanten sind und nicht irgendwelche Blackboxes.
Genau.
Der Michael ist sehr ruhig, aber ich glaube, wenn er könnte, würde er sagen, es wird Zeit, liebe Leute. Kann das sein? Ja, aber ich, genau, Zusammenfassung.
Okay, ich glaube, das wurde von mir jetzt verlangt. Habe ich das richtig verstanden? Wunderbar.
Genau.
Nein, genau, also, ich glaube, was ihr mitnehmen sollten, weil wir jetzt, wir sind ein bisschen durchgeritten, ja? Wir haben es, glaube ich, alle gemerkt durch das Thema. Wichtig ist, dass man keine Scheu hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, es gibt vordefinierte Datasets, es gibt viele Werkzeuge dafür, ob es in der Cloud ist oder ob es in R ist oder in Python. Man sollte schnell Ergebnisse sehen und von diesen Ergebnissen sich mit der Evaluierung und dann natürlich auch mit den Use Cases beschäftigen. Und dann ist man in einer Lernspirale drin, mit dem man immer tiefer in das Thema eintauchen kann. Und ich glaube, dass nicht nur in der Web-Analyse, aber generell in der Datenanalyse solche Themen wie Segmentierung oder Clustering oder Vorhersage oder Kategorisierung unglaublich wichtig sind und wichtiger werden.
Ja, deswegen sind sie ja auch schon teilweise integraler Bestandteil von moderneren Tools, ja, und dann muss man da wahrscheinlich irgendwie, ohne sich jetzt allzu sehr damit im Detail, also nach meiner Erfahrung muss man jetzt nicht erst nochmal ein Mathestudium machen und sich nochmal tief mit Statistik befassen. Es hilft, sich ein bisschen mit den groben Grundlagen nochmal zu befassen. Das kommt aber normalerweise mit der Beschäftigung mit dem Thema. Und du hast jetzt gesagt, ja, wir hätten jetzt tiefer einsteigen müssen. Ich glaube nicht. Natürlich kann man viel tiefer einsteigen, nutzt aber, glaube ich, nichts, weil jeder muss jetzt seinen eigenen Einstieg finden.
Genau.
Wir werden dazu einfach ein paar hilfreiche Links reinpacken, eben zu solchen, wo finde ich ein Dataset vielleicht, mit dem ich anfangen kann, auf welchen Plattformen kann ich starten. Wir werden dieses H2O und TensorFlow und Scikit-Learn und all diesen Kram, werden wir mal verlinken und dann nehmt euch einfach mal irgendein so ein Ding, vielleicht auch einen der Blogbeiträge von Markus als Startpunkt, die wir auch hier reinpacken und dann versucht es einfach nachzubauen. Das ist meines Erachtens immer die beste Idee, weil du musst halt irgendwo anfangen und da, wo für dich die Hürden am niedrigsten sind, dann steig halt da ein. Das muss nicht der ideale Weg sein. Mhm. Das muss nicht da der Punkt sein oder die Methode, mit der du nachher wirklich deine Insights generieren kannst, die dir in deinem wirklichen Business weiterhelfen. Du musst halt nur einfach irgendwie reinkommen.
Genau, und wenn ich noch eins dazu sagen darf, vielleicht zum, wie lange brauche ich denn, um erste Ergebnisse zu sehen? Also, wenn man ganz ehrlich ist, vom Anschalten des Laptops bis zu, ich habe meine erste Klassifikation gemacht, vergehen halt meistens nicht mehr als eine Stunde oder anderthalb. Und das heißt, das ist jetzt nichts, wo ich mich hinsetzen muss und muss dann irgendwie 2 Wochen Urlaub nehmen, um mich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern das kann auch mal ein netter Abend sein, bei dem man sagt, hat eh nichts zu tun, gucken wir uns mal Machine Learning Einstieg an.
Also solange die eigene Erwartungshaltung an die Ergebnisse dann stimmt, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg.
Ja, aber ich glaube, das haben wir geklärt.
Michael, hast jetzt auch Bock gekriegt? Sehr schön. Also genauso gehe ich mit vielen anderen Sachen vor und dann, man kann nicht alles weiterverfolgen, aber es ist doch schön, wenigstens mal Dinge kurz ausprobiert zu haben und wenn es nur für mehrere Stunden war, wie wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was da drin steckt, weil so. Und dazu gehört Machine Learning meines Erachtens einfach auch. Für die meisten, die das jetzt hier hören, ist das, glaube ich, schon gelebte Wahrheit oder unbequeme Wahrheit, von der man aber weiß, dass sie trotzdem wahr ist und dann haben wir hier vielleicht ein paar Hürden abgebaut. Das würde mir reichen für diese Folge.
Ich freue mich.
Ja. Genau.
Ich freue mich.
Vielen Dank. Wo sitzt du jetzt eigentlich gerade? In München?
Oder? Ja, hier, München. Ja. Für die, die Video sehen und nicht nur den Podcast hören, im Konferenzraum. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder mal geschafft haben. Und ja, ich hoffe, dass wir was rüberbringen konnten.
Alles klar. Ich glaube, genug der letzten Worte. Wir können hier raus aus der Folge. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Die Shownotes werden von uns auf jeden Fall noch vollgehauen. Wir haben so ein paar Sachen schon zusammen. Ein paar schickt der Markus mir wahrscheinlich noch. Und dann werdet ihr das zusammen mit dieser Folge im Laufe des jetzt noch nicht ganz so alten Februars bekommen. Wann die Folge rauskommt, keine Ahnung. Ihr werdet es wissen, sobald ihr sie hört. Bis dahin. Ciao.